Also erstmal zu meinem Hintergrund. Ich komme eigentlich aus den Nichtregierungsorganisationen. Ich war lange im BUND, und also im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, einem der größten Umweltverbände dort in der Jugendorganisation. Habe dann studiert auch. Ich habe keinen Doktortitel gemacht. Das Problem habe ich nicht. Das jetzt an Universitäten auch schon aberkannte oder im Aberkennungsverfahren befindliche Doktoranden eingeladen wird. Doktortitel ist interessant. In der FDP-Fraktion, das sind ja nicht so viele im Europaparlament, wird es gerade etwas einsam, weil das ist jetzt schon der zweite Abgang. Aber jedenfalls, da komme ich eigentlich her. Ich habe dann ATTAC mitgegründet, habe Wirtschaft und Politik studiert, einerseits in Bremen und Lüneburg und andererseits in Birmingham und Paris. Und bin jetzt dann, nachdem ich das so 8 Jahre lang sehr aktiv gemacht habe innerhalb von ATTAC, den ganzen Aufbau mitbetrieben, bin dann praktisch mit den Kenntnissen, was ich da aus dem Nichtregierungsorganisationsbereich gelernt habe, in die Grünen gegangen und wurde dann vor 2 Jahren ins Europäische Parlament gewählt und bin dort jetzt Koordinator unserer Fraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Und dieser Ausschuss ist der Ausschuss, der derzeit verantwortlich ist für alles, was die Leute derzeit ärgert, also die Euro-Krise, makroökonomische Stabilität und die Regulierung des Finanzsektors. Weniger Kompetenzen haben wir im Bereich der Steuerpolitik, dafür sind wir zwar zuständig, das ist aber nach wie vor im Kern Kompetenz des Rates, also der Mitgliedsländer alleine, ohne ernsthafte Mitentscheidung des Parlaments. Und wir sind auch noch zuständig für die Wettbewerbspolitik. Jede Fraktion hat in dem Ausschuss einen Obmann oder eine Obfrau, oder bei uns heißt das halt Koordinator. Aber das ist die Bundestagsbezeichnung. So, und in der Zeit habe ich natürlich viel zu tun bekommen mit Lobbyismus. Und ich würde gerne mal ein bisschen abgeleitet von dieser Erfahrung entwickeln, was ich dazu denke und aus welche Reform- und Veränderungsnotwendigkeiten es aus meiner Sicht da gibt. Zunächst mal muss man sagen, Lobbyismus klingt ja eigentlich so, dass man in der Lobby eines Hotels seine eigenen Interessen vertritt durch gepflegte Gespräche, mehr oder weniger, aber eben nicht ganz oft, also schon irgendwie halb öffentlich, ja, so wie eine Hotellobby halt ist. Es wird schon irgendwie wahrgenommen, dass es das gibt, aber es ist eben nicht das formalisierte Verfahren, dass Parteien oder Abgeordnete miteinander um Positionen in der Öffentlichkeit ringen. Im Lobbyismus haftet so einen Ruch an, ist anrüchig, könnte man vielleicht sagen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass die Lobbys eigentlich das Land regieren. Es gibt jede Menge Bücher und heftige Wortbeiträge zu dem Thema, was in gewisser Weise erstaunlich ist, weil Lobbyismus natürlich ganz normaler Teil der Demokratie ist. Also das heißt, wenn man Lobbyismus übersetzt als Interessensvertretung, dann muss man sagen, ist das erstmal überhaupt nichts Illegitimes, sondern im Gegenteil. Wenn wir jetzt Gesetzgebung machen im Bereich der Finanzindustrie, ist es total normal, dass wir uns unterhalten mit denen, die wir regulieren, als auch mit denen, die von diesen Regulierungen positiv oder negativ betroffen sind. Trotzdem ist der Zustand, den wir dort haben, weit weg von befriedigend. Und viele Menschen haben das Gefühl, dass der Hauptgrund, warum es nach der Krise bisher zumindest nicht zu einem einschneidenden Regulieren gekommen ist im Bereich der Finanzmärkte, weder bei den Banken noch bei den Versicherungen noch bei den Ratingagenturen und so weiter und so fort, ist der Hauptgrund in Wirklichkeit darin liegt, dass diejenigen, die von politischen Regelsetzungen betroffen sind, sehr gut in der Lage sind, sich zu organisieren und sehr effektiv darin sind, ihre Interessen in diesem Prozess zu schützen. Und das ist natürlich klar, dass in einer Demokratie wir nicht nur gleich starke Interessen haben, sondern wir haben unterschiedlich starke Interessen und wir haben unterschiedlich gut organisierbare Interessen. Und genau in dem Bereich des Lobbyismus beginnen dort die eigentlichen Probleme. So sehe ich das zumindest. Wir haben, oder die zentrale Schwierigkeit, dass wenn ein Gesetz gemacht wird, gibt es gerade im Bereich der Finanzindustrie sehr oft folgende Grundkonstellationen. Wenn man verlangt, ich mache ein Beispiel, die Banken mehr Eigenkapital vorhalten müssen, damit, wenn sie sich verzocken, beim nächsten Mal die Bank selber bezahlen muss und nicht die Öffentlichkeit faktisch erpresst wird, für die Schäden aufzukommen. Dann, wenn man ein solches Gesetz macht, dann haben davon alle Menschen irgendwie einen Nutzen. Aber der Nutzen pro Person ist relativ beschränkt. Zweitens ist es ein relativ kompliziertes Thema. Umgekehrt, für die betroffene Bank bzw. deren Eigentümer ist eine solche Regel extrem schmerzhaft, weil, wenn man das einigermaßen scharf betreibt, ist die Bank hinterher nur noch halb so profitabel wie vorher. Der Gewinn pro Eigenkapitalanteil ist eben dann nur noch die Hälfte wert. Folglich haben wir folgende Grundkonstellation. Die Interessen von uns allen an Regulierung sind sehr viel schwerer zu vertreten als die hochkonzentrierten Interessen, wie sie zum Beispiel diese sehr effektive European Banking Federation, die ihr angeschrieben habt, wie die ihre Interessen organisieren können. Es gibt in Brüssel im Bereich der Finanzwirtschaft keine gemeinwohlorientierte Lobby. Es gibt kein Greenpeace, es gibt kein Brot für die Welt oder Miserior für die Entwicklungspolitik und es gibt auch keine Gewerkschaft, die das effektiv betreibt. Umgekehrt gibt es eben circa, man schätzt, 500 Lobbyisten, die sich hauptsächlich mit Finanzlobbying beschäftigen, mit finanzmarktnahem Lobbying. Und nur zum Vergleich, wir sind 48 Mitglieder in dem Ausschuss und dann gibt es natürlich nochmal die Kommission mit einigen hundert Beamten, die auch an dem Thema arbeiten. Aber da kann man die Größenverhältnisse sehen, also auf europäischer Ebene die Zahl der Lobbyisten ist sehr hoch. Man muss sagen, in Berlin sieht das nicht viel anders aus in diesem Themenbereich. Auch da gibt es keine gemeinwohlorientierte Lobby in dem Bereich. Es gibt bei Einzelfragen die Konsumentenschützer, bei Einzelfragen die Gewerkschaften, aber richtig kompetenzmäßig mit dem Europäischen Bankenverband hält niemand mit. Weder in Brüssel noch hält in Deutschland mit dem Bundesverband Deutscher Banken im Bereich der Bankenregulierung irgendjemand mit. Das heißt, wir haben sehr verschieden gut organisierbare Interessen und wir haben eben mächtige Interessen. Und es gibt auch umgekehrt Interessen, die ganz besonders schwer zu organisieren sind. Klassischer Fall Arbeitslose. Arbeitslose sind notorisch schwer zu organisieren, weil sobald Selbstorganisationsprozesse unter Arbeitslosen beginnen, sind das in der Regel genau die, die als erstes wieder einen Job bekommen, die sich da selbst organisieren. Und damit bleiben dort immer die Schwächsten übrig und sind sehr schwer zu organisieren. Es gibt in Deutschland keine effektive Lobby für die Interessen der Arbeitslosen, zumindest nicht außerhalb der Parlamente. Und muss einem natürlich zu denken geben, weil eben an sich in einer idealen Demokratie gäbe es natürlich nicht diese großen Unterschiede zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen auf der anderen Seite ihre Interessen zu organisieren. Wir haben ein ganz ähnliches Problem im Bereich der Wirtschaft selbst. Im Bereich der Finanzmärkte ist die Finanzindustrie sehr viel besser organisiert, als dass sich die kleinen und mittelständischen Unternehmen und ihre Dachverbände um Finanzmarktfragen kümmern würden, weil das für die ein Nebenthema ist, während es für die Bankenindustrie und ihre Verbände natürlich ihr Hauptthema ist. Das heißt, wir haben erstmal das grundlegende Problem unterschiedlicher Kräfteverhältnisse. Das kann natürlich manchmal ausgeglichen werden. Ich will da jetzt mal zwei Beispiele erzählen, woran man das ein bisschen festmachen kann. Das erste Beispiel war die Richtlinie, die hieß Alternative Investment Fund Managers. Das ist ein sehr interessantes Beispiel, wie Lobbyismus in Brüssel funktioniert. Das war die Richtlinie, die das Versprechen einlösen wollte, dass nach der Krise kein Akteur auf den Finanzmärkten mehr unreguliert bleibt. Diesen Satz auch von Merkel und anderen, erinnert euch vielleicht dran, sehr oft wiederholt worden, der Satz, es darf nicht sein, dass auf den Finanzmärkten Akteure ohne Regeln sind. Hedgefonds, aber auch viele andere Fonds, die fallen jetzt unter diese Richtlinie. Diese Richtlinie ist jetzt beschlossen worden. Und was wir da erlebt haben, das war schon einzigartig. Weil im Europäischen Parlament funktioniert es ja ganz grob so, die Kommission macht einen Vorschlag. Der Vorschlag geht dann an die Mitgliedsländer und an das Parlament und beide müssen sich einigen. Also nur bei Zustimmung von Rat und von Parlament gibt es ein europäisches Gesetz. Und in diesem Falle war es eben so, dass es einen unglaublichen Ansturm der Interessensvertreter der Fondsindustrie auf das Parlament und auch auf die Kommission und auch auf die Mitgliedsländer gab. Das war für mich mit eine der ersten großen Sachen, die wir bei uns im Ausschuss gemacht haben, seit ich da Mitglied war. Insofern war das für mich auch erstmal so ein Lernfeld und Erfahrungsbereich. Interessant war erstmal zu sehen, dass im Europäischen Parlament, anders als im Bundestag, grundsätzlich jeder Abgeordnete berechtigt ist, einen Gesetzesentwurf abzuändern. Das heißt, jeder Abgeordnete, der gewählt ist, kann Änderungsanträge einreichen. Das ist erstmal was sehr Demokratisches, während das im Bundestag doch eigentlich sich auf die Fraktionen begrenzt, ist das im Europäischen Parlament möglich, dass alle möglichen Leute ihre Änderungsanträge stellen, zumindest dann, wenn es sie interessiert. Man muss nicht mal Mitglied des Ausschusses sein. So, uns erreichten in diesem Falle, das war wo einer der Spitzenwerte, die es im EP bisher überhaupt gab, 1600 Anträge. Das heißt, diese Richtlinie wurde unheimlich oft abgeändert und was ich dann sehr putzig fand, dass sehr viele Änderungsanträge waren exakt identisch. Das hat die Arbeit dann reduziert. Es war dann auch relativ bald nachzuvollziehen, welcher Verband und welches Unternehmen, welches der Änderungsanträge gleichzeitig an verschiedene Abgeordnete gegeben hat, in der Regel durch entsprechend intensive Gespräche. Und dann waren die da alle doppelt und dreifach oder da hat einer nochmal ein Komma geändert. Aber im Grundsatz erstmal war ganz deutlich, dass da systematisch gearbeitet wurde, um die eigenen Interessen über verschiedene Abgeordnete in den parlamentarischen Prozess hineinzubringen. Das war wirklich hochspannend und interessant an diesem Fall war, dass er eigentlich weitgehend außerhalb der öffentlichen Debatte ablief. Also es gab in der Wirtschaftspresse Berichterstattung, aber in der breiteren Öffentlichkeit kam eigentlich nur eine Nachricht. Die Nachricht war, Brüssel reguliert jetzt die Hedgefonds. Wie die Regulierung im Detail aussieht, ob sie streng ist oder nicht, hat eigentlich kein Schwein mehr interessiert. Alle Versuche, das irgendwem beizubringen und da mediales Interesse für zu wecken, von unserer Seite und durchaus von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Interessen, sind weitestgehend gescheitert, weil das einfach langweilige Finanztechnik ist. Aber diese Finanztechnik ist halt absolut entscheidend dafür, ob diese Richtlinie nun zieht. Im Parlament ist es uns gelungen, mit den konservativen Sozialdemokraten und Grünen eine progressive Mehrheit zur Änderung dieser Richtlinie zu bringen. Das heißt, die Richtlinie, wie sie das Parlament verließ, war eigentlich progressiv. Und dann kamen wir in die Verhandlungen mit dem Rat und das war dann sehr interessant, weil im Rat war es dann so, dass Großbritannien und Frankreich, das sind die Länder, wo die stärkste Fondsindustrie sitzt, im Hintergrund war dann immer noch Luxemburg, aber erstmal diese beiden mächtigen Länder haben im Rat eine Sperrminorität gebildet und dort war, diese Regierung waren in den zentralen Fragen vollständig in der Hand der Finanzindustrie und die haben die Interessen ihrer Finanzindustrie ganz klar vertreten. Und da ging es um so Fragen wie, große Teile der Hedgefonds sitzen ja gar nicht in der EU, sondern die sitzen außerhalb der EU in irgendwelchen Steueroasen. Und die große Frage war, wenn wir jetzt in Europa regulieren, dann haben die immer gesagt, ja, wenn wir zu sehr regulieren, dann wandern diese Fonds einfach auf die Steueroasen, wo die meisten eh schon sind, und dann geht das alles ins Leere. Und da war unser Argument, okay, das sehen wir ja ein, dass das ein Problem ist, aber die einfache Lösung ist doch, dass man dann diese Fonds nicht mehr in Europa verkaufen darf, um gleiche Wettbewerbsbedingungen herzustellen zwischen den Fonds, die im Inland und die im Ausland reguliert sind. Da war der Teufel los, sage ich euch. Also manche Leute, die scheren sich überhaupt nicht darum, dass wir eine Festung Europa für Flüchtlinge bauen, aber eine Festung für Finanzprodukte, das geht gar nicht. Gerade die FDP war da sehr, sehr ausgesprochen, die haben halt sehr klar gesagt, das ist, wenn man sagt, man darf die dann hier nicht mehr verkaufen, das ist eine Festung Europa. So weit ging das und in der Tat war deren Position, genau wie die von Deutschland und von Frankreich und Großbritannien, ein solches Verkaufsverbot ist ein unzulässiger Eingriff in die Freiheit der Konsumenten und Investoren. Und damit war natürlich der Maßstab gesetzt, dass man auch sonst nicht allzu streng regulieren darf, weil man ansonsten keinen Effekt hat, so, außer dass man die Finanzindustrie außerhalb Europas treibt. Die gleiche Debatte zieht sich übrigens in ganz verschiedenen anderen Richtlinien auch um die gleiche Frage. Dann ging es darum, sollen diese Fonds Eigenkapitalanforderungen haben? Also dürfen die maximal Kredite aufnehmen, um zu spekulieren? Auch da gab es im Parlament die Mehrheit, ja, eine solche Regel soll es geben. Also Mindesteigenkapitalanforderungen. Das hätte dazu geführt, wenn sie sehr groß sind, gerade solche Fonds einmal pleite gehen, dass sie dann zumindest ein bisschen Substanz haben, um erstmal die Kosten auch tragen zu können. Das ist abgewehrt worden, dann ebenso von Frankreich und Großbritannien im Rat. Und das Dritte, wo wir auch im Parlament eine Mehrheit hatten, war, dass diese Fonds, wenn sie Unternehmen aufkaufen, also das, was hier in Deutschland unter dieser sogenannten Heuschreckendebatte lief, dass wenn sie Unternehmen aufkaufen, dass sie sich dann am langfristigen Interesse des Unternehmens orientieren müssen und nicht mehr das Fleddern machen können. Was wir häufig gesehen haben, ist, wenn Unternehmen von Fonds aufgekauft werden, dass dann sehr kurzfristig die wertvollen Bestandteile abverkauft werden und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Regel die Kosten der Übernahme selber bezahlen müssen durch Kreditaufnahme von außen und dann auch den Zins erwirtschaften müssen für die Übernahme. Diese Art von Politik wäre dann vorbei gewesen. Da gab es auch ein gewisses öffentliches Interesse durch die Gewerkschaften, aber es wurde auch in den Medien kaum aufgegriffen. Genau das war relativ stark in der Vorlage des Parlaments. Das war nicht optimal, was wir da erreichen konnten, aber wir kamen relativ weit. Aber auch das hat den Rat dann nicht überlebt. Und letztlich wurde dann diese Richtlinie verabschiedet mit der Mehrheit der Sozialdemokratie, der Liberalen, der Konservativen und sogar der Rechtskonservativen. Wir haben dann letztlich gegen die Richtlinie gestimmt, genauso wie die Linkspartei. Und das war wirklich eine bittere Erfahrung, wo einfach es den betroffenen Industrien und den Vertretern ihrer Standorte gelungen ist, eine echte Reregulierung dieses Sektors zu verhindern. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert so Lobbyismus eigentlich? Und mit welchen Instrumenten arbeitet der? Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Instrumenten. Und ich will mal sagen, was ich so erlebe in meinem Alltag. Und die Sachen sind natürlich verschieden legitim. Und ich würde mal sagen, die meisten Instrumente, die dort verwendet werden, um Interessen zu beeinflussen, um solche Interessen durchzusetzen, sind natürlich total normal. Die Standardinstrumente sind die, mit denen wir zu tun haben. Wir bekommen regelmäßig Anfragen, sich zu Gesprächen zu verabreden. Natürlich viel mehr, als man eigentlich bearbeiten kann. Und alle Abgeordneten, die an den entsprechenden Dingen arbeiten, treffen sich auch mit den Lobbyisten. Ich mache das auch. Würde ich das nicht machen, würde ich mich ja der Informationen abschneiden und würde ich auch nicht mehr wissen, was diese Lobbys meinen Kollegen erzählen. Das heißt, ich fühle mich sozusagen regelrecht aus demokratischem Geiste, aber auch aus Wettbewerbsgründen einfach erstmal genötigt, diese Gespräche wahrzunehmen. Grundsätzlich finde ich das auch wenig anrüchig. Was mir eigentlich schon auffällt, ist, dass die Akteure aus der Finanzindustrie ungleich präziser in der Lage sind, genau an den Stellen, wo im Parlament derzeit Dinge diskutiert werden, ihre Vorschläge und ihre Positionen einzubringen, als es die wenigen gemeinwohlorientierten Interessensvertreter tun können. Das hängt in unserem Bereich vor allem damit zusammen, dass die Währung, die bei uns zählt, es ist, ökonomische Interessen in die Sprache des Rechts zu übersetzen. Also das heißt, man muss die Märkte sehr genau kennen, man muss Bankenregulierung verstehen, man muss Fondsregulierung verstehen, man muss diese Märkte verstehen und deren Gesetzgebung und Regulierung. Es gibt ja in aller Regel für die meisten Dinge dort längst sehr komplexe Gesetze und dann die entsprechende Position in die Sprache des Rechts zu übersetzen. Und da ist eben die Seite der Finanzindustrie in einem enormen strukturellen Vorteil, weil sie genau über ganze Heerscharen von Juristen und Ökonomen in genau dem Bereich verfügen und umgekehrt auch die besten Kanzleien beschäftigen können, um entsprechende Rechtstexte auszuarbeiten. Bei diesem Beispiel war das absolut Absurdeste, was ich bisher erlebt hatte, war, dass diese 1600 Änderungsanträge, die Finanzindustrie hat für den Berichterstatter, also der federführende Abgeordnete im Parlament, zu dem Thema selbst einen Vorschlag vorgelegt, wie diese 1600 Änderungsanträge zu bewerten sind und wie daraus Kompromissanträge zu machen sind. Weil das ist die Aufgabe des Berichterstatters, dann fraktionsübergreifende Kompromisse zu schmieden. Und die haben das wirklich, ihre eigenen Amendments, natürlich dann mit den anderen zusammen, zu Kompromissvorschlägen für den Berichterstatter umgewandelt. Also sowas, ich war absolut von den Socken. Und das ist natürlich eine Menge Arbeit, 1600 Änderungsanträge zu durchdringen, und zu überlegen, politisch zu überlegen, was könnten Kompromisse sein, die möglichst breit getragen sind. Das war sehenswert und die haben die Ressourcen, das zu tun. Also es gibt Gespräche, dann ein anderer Typus sind Veranstaltungen. Es gibt in Brüssel, aber auch in den Hauptstädten eigentlich regelmäßig Veranstaltungen, die von den entsprechenden Interessensverbänden durchgeführt werden. Und da gibt es sehr unterschiedliche. Das reicht von der Einladung zu einem Konzertabend mit anschließender Dinner-Speech des Vorstandsvorsitzenden. Das ist so ein Format zum Beispiel, was Herr Ackermann in Brüssel ab und zu macht. Das machen auch die Sparkassen. Es gibt gleichzeitig spezielle Veranstaltungen für die Mitarbeiter der Abgeordneten. Das finde ich besonders perfide. Dieser Herr hier, den ich hier vorhin schon hatte, das ist einer meiner... Oh, das Licht lässt das nicht richtig erkennen. Kann man vielleicht diese beiden Lampen da, die da direkt das... Nein, falsch. Aha, das ist Herr Kupay. Herr Kupay ist eine ganz besondere Kanaille, der ist nämlich... Es war doch so schön eben. Merci. Okay, so, langsam zum Einschlafen bereit machen. Das ist Herr Kupay, der ist sowohl, der ist Chef der Vereinigung der Investorenschutzsysteme in Europa. Das sind die Systeme, die einspringen, wenn ein Fonds durch Betrug nicht in der Lage ist, seine Anleger auszuzahlen. Das ist also keine ganz irrelevante Frage. Also Sie haben einen Investmentfonds gekauft. Großer Skandal hier in Deutschland war Phoenix. Die haben jede Menge Geld eingesammelt von Anlegern, großen Teil verzockt und einen anderen Teil sich in die Tasche gesteckt. Das Ding ging pleite, die Leute hätten ihr Geld alle verloren und dann springt ein Anlegerentschädigungssystem ein. Und der Typ ist Vorsitzender der Europäischen Vereinigung dieser Anlegerschutzsysteme und war einer der aktivsten Lobbyisten bei einem Gesetzgebungsprozess, an dem ich auch beteiligt war, zur Reform der Anlegerschutzsysteme. Und was ich absolut erstaunlich fand, ist, dass der gleichzeitig der Vertreter der Deutschlands im Rat war, der genau diese Frage verhandelt hat. Also der hat im Grunde seine eigene Gesetzgebung im Auftrage des wichtigsten Mitgliedslandes der Europäischen Union im Rat vertreten. So, und die und gleichzeitig, und deshalb kam ich jetzt gerade auf ihn wieder zu sprechen, gleichzeitig hat er dann, nachdem wir im Parlament unsere Positionsfindung abgeschlossen hatten, hat er alle Assistenten, die an dem Thema mitgewirkt haben, auch bei mir, Johannes Wölfing, das ist einer meiner Mitarbeiter, dann nachher zu einem Flug nach Griechenland eingeladen, um dort auf der Konferenz der Einlagensicherungs-, der Anlegerschutzsysteme sich weiter zu informieren. Ja, das hat Johannes natürlich abgelehnt, aber das zeigt so ein bisschen die Mechanismen. In Brüssel gibt es zudem eben spezielle Abende und Nachmittage, in der Regel auch mit vernünftiger Verpflegung, wo die entsprechenden Interessensverbände den Mitarbeitern der Abgeordneten ihre Sicht auf ein bestimmtes Thema erklären. Das ist natürlich für die Mitarbeiter, die nicht so gut qualifiziert sind, auch ein enormes Angebot, weil dort wird ihnen systematisch erklärt, wie zum Beispiel bestimmte Rechtsetzungsprozesse funktionieren. Und auf die Weise kommt man auch schon mal mit den Kollegen ins Gespräch aus den anderen Fraktionen. Das ist natürlich ein Bildungsangebot, könnte man sagen. Also hier, ihr seid schon in der Qualifikationsphase für die Art dieser Organisation, mit dem enorm gut nebenbei bestimmte Interessen vertreten werden können. Was die auch noch machen, was ich noch erstaunlicher finde, ist, dass sie regelmäßig Veranstaltungen anbieten, wo die verschiedenen Akteure miteinander an einem Tisch sitzen, was sonst nie passiert. Zum Beispiel vor 2 Wochen ging es um die Reform der europäischen Zahlungsdienstrichtlinie. Vielleicht haben das ein paar von euch gehört. Da geht es darum, dass unsere Kontonummern und Bankleitzahlen werden ersetzt durch IBAN und BIC. Und die alten Nummern laufen irgendwann aus. Und in dem Zuge gibt es auch noch eine Menge Geld zu verteilen. Das will ich gar nicht jetzt alles erklären. Aber da gibt es einen großen Streit zwischen mehreren Mitgliedsländern, der Finanzindustrie und den Konsumentenschützern, wie das nun zu regeln ist. Und dann läuft das, war vor 2 Wochen, eine große Veranstaltung der Deutschen Bank und da waren dann auf dem Podium genau alle Vertreter, die sich streiten. Der Rat, die Konsumentenschützer, die Bank selber und natürlich mit einer entsprechenden Eröffnung der Deutschen Bank mit ihrer Positionierung. Und dann redeten die da alle öffentlich und im Saal waren alle, die mit diesem Thema in Brüssel relevant was zu tun haben. Und so einen Diskurs organisiert die Finanzindustrie selbst. Also dieser Typus von Veranstaltungen wird eben auch durchgeführt. Dann gibt es eine ganze Reihe von so Hintergrundkreisen. Das bedeutet, das sind im Finanzindustriebereich 2, von denen ich weiß, in denen sowohl Mitglieder der Finanzindustrie als auch Parlamentarier Mitglied sind, die sich regelmäßig hochkarätige Referenten einladen und deren Verwaltung von der Finanzindustrie bezahlt wird. Also die organisieren diese Kreise, diese Abende, die Verpflegung, die da geboten wird und dort kann man dann informell am Tisch und genauso auch in der offenen Debatte miteinander ins Gespräch kommen und die entsprechenden Interessen vertreten. Das wäre sehr interessant gewesen mit jemandem, der dort in Position ist. Das ist unter anderem ein Deutscher, Herr Klintz von der FDP, ist Co-Vorsitzender des dieser beiden Kreise, der heißt European Parliament Financial Services Forum. Und das eines dieser beiden. Das zweite heißt lustigerweise Känguru-Gruppe, wobei die mir noch nie erklären könnten, was eigentlich in dem Beutel ist. Aber gut. Das sind die grundsätzlich legitimen Formen der Interessensvertretung. Nichts davon, würde ich sagen, ist per se illegitim. Natürlich haben Abgeordnete das Recht, sich mit der Finanzindustrie zu treffen. Natürlich kann die Finanzindustrie die Leute zu einem Konzert einladen. Das ist nicht das Problem, solange das keiner relevanter geldwerter Vorteil ist. Aber trotzdem sind die Ressourcen, dazu in der Lage zu sein, diese Mittel zu nutzen, extrem unterschiedlich. Es gibt aber natürlich auch Lobbying, das in vielerlei Hinsicht illegitim ist. Und ich will dazu mal ein Video zeigen, ich hoffe, das klappt jetzt alles, was in der letzten Zeit für einiges Aufsehen gesorgt hat. Und zwar dieses hier. Leider ist das, und zwar ist das so entstanden, die Sunday Times hat, zwölf Abgeordnete mindestens mit einer verdeckten Kamera gefragt, gegen Geld Änderungsanträge einzubringen. Das ist in Deutschland so nicht erlaubt, aber unter englischem Recht ist das erlaubt, deshalb konnten die das auch machen. Unter deutschem Recht ist das nicht erlaubt. Also solche Art von investigativen Journalismus, aber das war für mich hochinteressant, weil sie haben halt das geschafft, dass drei Abgeordnete Geld angenommen haben und dafür dann tatsächlich die Änderungsanträge gestellt haben. Zwei von denen sind inzwischen aus dem Parlament ausgeschieden. Ein dritter wurde aus der sozialistischen Fraktion entfernt und ist jetzt parteilos, um weiter sein Geld zu kassieren. Die anderen zwei war ein Konservativer und noch ein anderer Sozialdemokrat. Die sind beide eben weg, wie gesagt. Und es gibt noch eine vierte Person, den ich auch kenne, weil der auch bei mir im Ausschuss ist. Mit dem habe ich direkt, bevor dieses Video veröffentlicht wurde, noch zusammengesessen und mich über den gewundert, weil der so komisch argumentiert hat. Aber der Kollege ist immer noch Mitglied der Fraktion. Ich hätte sehr gerne mit Herrn Langen diskutiert, weil der nämlich öffentlich gesagt hat, dass das alles in Ordnung ist, was ihr jetzt gleich seht. Das ist ein konservativer Abgeordneter aus Spanien. Und leider ist das nicht ganz leicht zu verstehen. Es ist auf Englisch, ist aber Spanisch und Englisch gleichzeitig untertitelt. Und die richtigen Originalversionen sind nicht mehr im Netz. Deshalb zeige ich euch das jetzt so. Und das zeigt jetzt, dass es eben auch Methoden gibt, die weniger sympathisch sind als die eben schon nur begrenzt sympathisch aufgezählten. So, jetzt wollen wir sehen, ob das alles funktioniert. Ja, also nochmal kurz, weil man vielleicht nicht alles verstanden hat, gerne. So, hier oben, ne? Also der Kollege ist Pablo Salba und es ging wieder um diese Richtlinie zu Anlegerschutzsystemen und was die jetzt gemacht hat, war in dem Interview eigentlich zwei Sachen, das ist natürlich nur ein Ausschnitt von dem gesamten Gespräch, aber die hat zunächst mal ihm angeboten, Mitglied eines Beratungsgremiums zu werden und dann hat er gesagt, vielleicht, aber ich muss erst mal abwarten, ob regionalen Wahlen sind und welche Rolle ich da spiele und vielleicht später. So, und dann sagt sie so, okay, überlegen Sie sich das, aber können Sie uns vielleicht helfen, ein paar Änderungsanträge zu stellen? Dann macht er das auch. Die Änderungsanträge sind also tatsächlich aufgetaucht bei uns im Ausschuss und wären auch abgestimmt worden, wenn das dann nicht zwischendurch öffentlich geworden wäre. Und diese Änderungsanträge dafür war es bei ihm allerdings so, dass das Geld bisher nicht geflossen ist. Also ihm wurde Geld versprochen, das war ja auch deutlich zu hören. Also Sie kriegen Freelance und wir bezahlen Sie für Ihre Zeit und so weiter, aber das Geld ist nicht geflossen. Bei den anderen drei Abgeordneten, die inzwischen weg sind oder ausgeschlossen wurden aus ihrer Fraktion, dort ist tatsächlich Geld geflossen. Und das ist der Unterschied zu ihm. Dort ist das Geld nicht geflossen. Er hat nur das Prinzip akzeptiert und tatsächlich unter dem Angebot von Geld diese diese Änderungsanträge stellt. Der Kollege ist immer noch Mitglied des Ausschusses und die konservative Fraktion weigert sich, den zu sanktionieren und zurückzuziehen. Und daher muss man wissen, dass unter spanischem Recht schon das Nicht-Zurückweisen eines Korruptionsversuches strafbar ist. Das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland ist ja Abgeordnetenbestechung erst seit ganz kurzer Zeit überhaupt illegal. Und die Annahme von Spenden für den Wahlkampf und so ist sogar regelrecht juristisch normiert. Also das ist erlaubt. Da komme ich nachher nochmal drauf. Aber das war also Herr Kollege Salber und seine Änderungsanträge. Die Konsequenz war dann, dass er von diesem Rechtsetzungsprozess wurde er zurückgezogen und durch einen anderen Konservativen ersetzt. Aber letzte Woche war er wieder in Straßburg. Also da bin ich ihm dann wieder begegnet. Wir haben das auch im Ausschuss mehrfach angesprochen, dass das skandalös ist. Und, wir haben halt keine Handhabe, jemanden, der frei gewählt ist, dort zu entfernen. Und das wird jetzt irgendwann mal in Spanien zu juristischen Konsequenzen führen oder auch nicht. Und davon wird dann abhängen, ob der Kollege da noch länger bleibt oder nicht. Ja, das sind die Dinge, von denen man, sonst nichts mitbekommt, aber von denen man natürlich vermutet, dass es sowas auch gibt. Der andere Weg, wie Lobbyisten Einfluss bekommen auf Gesetzgebung, ist natürlich nicht durch das Parlament, sondern vielmehr durch die Regierung. Also in Deutschland vor allem über die Ministerien und in der Europäischen Union vor allem über die Kommission. Und da erlebe ich regelmäßig zwei Dinge, die mich doch sehr erstaunen. Erstens bekommen die Verbände die Gesetzesentwürfe vor dem Parlament. Das bedeutet in aller Regel, bevor ein Gesetzentwurf überhaupt von der Kommission produziert wird, diskutieren die das mit den Betroffenen. Da würde ich erstmal sagen, okay, das kann ich verstehen. Nur was mich ärgert ist, dass ich es nicht bekomme. Also das heißt, wenn die Kommission überlegt, wie sie einen bestimmten Bereich regeln, dass sie das dann parallel an die betroffenen Verbände schicken, so wenn es gleichgewichtig ist, also wenn es sowohl die Gewerkschaften wie die Arbeitgeberseite wie die Konsumentenschützer bekommen, okay. Aber wer es nicht bekommt, sind die Abgeordneten, selbst die Abgeordneten, die an dem jeweiligen Thema arbeiten. Und das ist eine höchst fragwürdige Praxis, die gibt es sowohl in Berlin als auch in Brüssel, dass es eine frühzeitige Verbändebeteiligung gibt, aber keine frühzeitige Parlamentsbeteiligung. Und das Zweite ist, in Brüssel gibt es noch ein Spezifikum, dort gibt es Expertengruppen, das haben wir so in Deutschland nicht. Das heißt, jeder Teil der Kommission hat zu Fachthemen in sehr, sehr viele Expertengruppen und die sind in Brüssel sehr einseitig besetzt. Also zum Beispiel gibt es eine spezielle Expertengruppe zum Bankwesen und da sitzen dann vor allem Bankvertreter drin, aber eben nur ganz wenige unabhängige Wissenschaftler oder auch Konsumentenschützer und dergleichen. Das Problem ist auch, dass es immer schwerer wird, unabhängige Wissenschaftler zu finden, weil an den Universitäten immer mehr Drittmittelfinanzierung läuft und es daher auch in den regulativen Bereichen immer schwieriger wird, Leute zu finden, die wirklich unabhängig in dem Sinne sind. Ja, jetzt stellt sich für mich die Frage, was sind eigentlich mögliche Maßnahmen, um diese Ungleichgewichte in Grenzen zu halten? Und aus meiner Sicht sind mehrere Dinge dabei zu beachten. Das erste ist erstmal, dass die Art und Weise, wie regiert wird, viel partizipativer und offener werden müsste. Das bedeutet also, dass bei der Erstellung von Gesetzen sehr viel transparenter vorgegangen wird. Da ist Brüssel einen Schritt weiter als Berlin. In Brüssel ist es so, bevor die Kommission einen Gesetzgebungsprozess macht, gibt es eine offene Konsultation, an der sich auch normale Bürgerinnen und Bürger beteiligen können, Interessensverbände beteiligen können. Das läuft öffentlich und die Verbände müssen ihre Stellungnahmen auch öffentlich abgeben. Das schafft erstmal eine gewisse Transparenz, wer eigentlich welche Position vertritt. Das ist etwas, würde ich mir in Berlin auch sehr wünschen, wenn dort Gesetzesprozesse wirklich in dieser Weise öffentlich vorab diskutiert würden. Das ist das eine. Das zweite ist dann aber in dem Moment, wo die Kommission bzw. die entsprechenden Ministerien ihre Vorschläge erarbeiten, bin ich der Meinung, in dem Moment, wo sie halt sich darüber mit anderen Akteuren unterhalten, müssen sie erstens öffentlich machen, mit wem sie reden und mit wem sie nicht reden. Zweitens müssten sie, sobald es Papiere gibt in dem Prozess, sobald Sie die jemandem außerhalb Ihres Hauses zur Verfügung stellen, müssen Sie es allen zur Verfügung stellen. Es darf also keinen Abschluss von Entwürfen von der Öffentlichkeit oder gar dem Parlament geben, sobald Sie in irgendwelche Verbände oder andere Interessensgruppen an der Erstellung beteiligen. Das, aus meiner Sicht, die ganze Kultur in Ministerien müsste sich in der Hinsicht hin zu Partizipation ändern. Wir sind gerade in Berlin sehr stark in einer Kultur immer noch von preußischer Verwaltung, die eben generell immer erst besser weiß und ihre Dinge alleine regelt, aber eben verbunden mit einer ganz seltsamen, exklusiven Beteiligung ganz bestimmter Interessensgruppen. Und das müsste sich in Deutschland ändern, und in Brüssel ist das zentrale Problem eben das, was ich eben genannt habe, dass eben über diese Expertengruppen ganz bestimmte Personen und Organisationen exklusiven Zugang vorab zu dem Rechtsetzungsprozess bekommen, während die Öffentlichkeit das eben nur auf der Ebene hat, bis die Kommission ernsthaft an ihrem eigenen Vorschlag arbeitet. So lange ist das in Brüssel gut geregelt, danach nicht. Das Zweite ist, dass auch das Parlament vollständig transparent werden muss. Das bezieht sich auf den Lobbyismus. Meiner Meinung nach muss öffentlich sein, wer Lobbyismus macht. Das ist interessant, in Großbritannien und den USA gibt es ein verpflichtendes Lobbyistenregister. Dort muss jeder, der im Rahmen von Gesetzgebungstätigkeit mit Abgeordneten oder Ministerien spricht, muss sich eintragen und registrieren lassen in einem Lobbyistenregister und dort angeben, erstens, wer er ist, zweitens, für wen er arbeitet und drittens, mit wie viel Geld und mit welchem Ziel. Das ermöglicht der Öffentlichkeit zu sehen, wer hat welchen Gesetzgebungsprozess mit wie viel Geld beeinflusst, und schafft auch Transparenz in diesem ganzen Bereich, da auch was die Geldflüsse angeht. Das hat ermöglicht dann Journalistinnen und Journalisten nachzuvollziehen, was in einem bestimmten Bereich eigentlich passiert ist. In Berlin haben wir sowas überhaupt nicht. Da gibt es ein freiwilliges Verbänderegister, in die trägt man sich ein oder auch nicht. Über Geld und Ziele des Lobbyismus steht da nichts drin. CDU und FDP haben immer wieder verweigert, dieses Register bindend zu machen und zu verbreitern. In Brüssel ist es so ähnlich. Wir haben ein freiwilliges Lobbyistenregister. In das ist ein Teil eingetragen, ein Teil nicht. Und auch dort sind keine finanziellen Informationen enthalten. Jetzt nach diesem Skandal gibt es jetzt plötzlich die Möglichkeit, dort Verbesserungen zu erreichen, weil das hat natürlich die beiden großen Fraktionen, aus denen diese Abgeordneten kamen, also die Sozialisten und die Konservativen, sehr getroffen. Und jetzt plötzlich sieht es so aus, dass es uns gelingt, diese Forderung nach einem verbindlichen Lobbyistenregister wirklich durchzusetzen, unter dem Druck dieses Skandals. Und dieses Register sollte gleichermaßen gelten, sowohl für das Parlament als auch für die Kommission. In Berlin wäre äquivalent dann natürlich sowohl das Parlament als auch die Ministerien. Es gibt auch keinen Grund, warum das auf Landesebene nicht gemacht wird. Dort haben wir ganz ähnliche Grundprobleme. Die nächste Frage ist natürlich die nach den Einkünften. Weil viele Abgeordnete beziehen Nebeneinkünfte und viele Abgeordnete haben insofern auch Interessenskonflikte. Und da ist natürlich nicht ganz leicht zu sagen, was ein legitimer Interessenskonflikt ist und was nicht. Also Beispiel. Mein Kollege Herr Lehne aus Düsseldorf ist einerseits einer der wichtigsten Abgeordneten im Europäischen Parlament, ist CDU-Abgeordneter und Vorsitzender des sehr mächtigen Rechtsausschusses. Gleichzeitig ist er aber immer noch aktiv in einer Kanzlei, die gleichzeitig europäische Beratungsdienstleistungen anbietet. Das ist natürlich ein Problem. Das heißt, dass er kann das, was er könnte, so muss man sagen, er könnte das, was er seinen Klienten berät, gleichzeitig als Ausschussvorsitzender in die Konferenz der Ausschussvorsitzenden bringen, also eines der wichtigsten Gremien im Europäischen Parlament. Das ist natürlich eine Interessensverflechtung, die problematisch ist. Gleichzeitig ist das Minimum, dass die Öffentlichkeit effektiv erfährt, wo Abgeordnete gleichzeitig irgendwelche weiteren Quellen von Einkommen haben. Ich persönlich verstehe das ganze Konzept nicht so richtig, weil ich finde, wenn man Abgeordneter im Europaparlament ist, ist man eigentlich wirklich genug beschäftigt. Ich brauche nicht noch irgendwelche Nebenjobs. Man wird auch nicht schlecht bezahlt. Das ist nicht das Problem. Ich finde aber, das Minimum ist, dass darüber vollständige Transparenz herzustellen ist. Und da sind die Transparenzregeln eben nach wie vor unvollständig. Oder sie sind so, dass sie nicht wirklich die Informationen liefern, die man wirklich haben will. Also zum Beispiel die Bundestagstransparenzregel hat einen relevanten Freibetrag und dann danach Stufenregeln und man erfährt aber nicht wirklich im Detail, wer die Auftraggeber waren. Man erfährt nur den Typus von Einkommen und das halt nicht ausreichend, sondern die, meiner Meinung nach, wenn Abgeordnete Nebeneinkünfte haben, dann ist das Minimum, dann ist das Minimum, dass vollständige Transparenz hergestellt wird, woher die kommen. Wenn wir jetzt mal von einzelnen Weingeschenken, die mir hier vorenthalten werden, die absieht, ja, also ernsthafte Geldflüsse oder geldwerte Vorteile. Der nächste Punkt, den man regeln müsste, ist das ganze Thema des Seitenwechsels. Das heißt, aktuelles Beispiel, der vorher für Finanzmarkt zuständige Kommissar McCreevy, ein gläubiger Marktradikaler, der stolz darauf war, dass er in seiner Zeit als Finanzmarkt, als Kommissar für Markt, also zuständig für die Regulierung des Finanzmarkts auch, dass er am wenigsten Vorschläge vorgelegt hat, weil er Vorschläge im Rechtsbereich grundsätzlich erstmal für tendenziell Überregulierung hielt. Der hat, ist auch relevant mitverantwortlich für die Schwere der Krise, weil er hätte schon viel früher regulierend mit Vorschlägen eingreifen können, hat er nicht gemacht. Der ist aber, sobald er ausgeschieden ist aus der Kommission, das war Anfang letzten Jahres, sobald er da ausgeschieden ist, sofort angeheuert bei einer Bank, die ihn gerne in seinen Beratungsdienstleistungen haben wollte. Daraufhin gab es einen großen öffentlichen Aufschrei, er hat den Job erstmal ein Stück ruhen lassen und ist dann jetzt inzwischen im Aufsichtsrat einer Bank. Und zwar ziemlich direkt nach seinem Ausscheiden aus der Kommission. Das ist natürlich hochproblematisch, weil der kennt natürlich all die Leute in der Kommission, die für die Regulierung zuständig sind. Und wenn jemand effektiv ist, um Lobbying zu machen, mit Insiderwissen, dann ist es jemand, der vorher der Boss war von all denen, die, da, die jetzt im Grundsatz für die Regeln zuständig sind. Und die Leute ändern sich ja nicht so schnell. Anders als, es gibt natürlich jetzt einen neuen Kommissar. Der mag Herrn McCreevy auch nicht besonders, obwohl die in der gleichen europäischen Parteifamilie sind. Das ändert aber nichts daran, dass diese Seitenwechsel hochproblematisch sind. Jetzt mitten in der Finanzkrise hat gerade vor einigen Wochen ist der Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium, Kerber, gerade Geschäftsführer des Bundes der deutschen Industrie geworden. Abgesehen, dass es hochproblematisch ist, dass in so einer heiklen Lage wie jetzt der wichtigste Beamte in dem Bereich, abgesehen von den Staatssekretären, das Ministerium verlässt, ist es noch fragwürdiger, dass der direkt zum Bundesverband der deutschen Industrie wechseln kann, wo eben auch die Unternehmen Mitglied sind, oder zumindest sehr eng assoziiert sind, die er reguliert. Das sind diese Seitenwechsel, brauchen eigentlich klare Regeln. Das heißt, dass man für einen bestimmten Zeitraum, sagen wir mal 3 Jahre, nicht in einer Abkühlungsphase, könnte man sagen, nicht in einen Job wechseln kann, wo man praktisch für den Bereich, in dem Bereich arbeitet, der von dem vorigen Job, den man im öffentlichen Interesse hatte, sei es gewählt oder sei es bezahlt im Bereich der Verwaltung, wo man praktisch dann einen Interessenskonflikt hat. Also man kann nicht in die zu regulierende Industrie, für die man vorher zuständig war, als Regulierer. Und diese Drehtürregeln müssen verbindlich werden und die müssen auch sanktionierbar sein. Also nicht nur reine Verhalten, Kodexe und ähnliches. Was aber letztlich aus meiner Sicht noch zentraler ist, ist die Frage, wie kann man die Kräfteverhältnisse ausgleichen? Weil ich glaube, anders als die Öffentlichkeit, dass all diese Mechanismen, die ich jetzt eben geschildert habe, dass die im Vergleich weniger wirkungsmächtig sind, als die Tatsache, dass verschiedene Interessen in einer Gesellschaft verschieden gut organisierbar sind. Und Demokratie braucht, dass relevante Interessen gleichermaßen gut organisiert sind oder zumindest man diesem Ideal möglichst nahe kommt. Natürlich Habermas, der hat sich das alles anders vorgestellt, herrschaftsfreier Diskurs, ja, alles ganz herrschaftsfrei, das heißt, da gibt es dann überhaupt keine Zusammenschlüsse und dergleichen. Das ist natürlich fern jeder Realpolitik. In der Realität gibt es die Organisation von Interessen und das wird es auch immer in einer Demokratie geben müssen. Aber die Frage ist, sind alle gleichermaßen gut ausgestattet? Und wie wehrhaft ist das Parlament im Vergleich zu diesen gut organisierten Interessen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Lobbys stärkt, die Lobbys systematisch stärkt, die schwer organisierbare Interessen darstellen und repräsentieren. Dass der Staat, ich sage, sowohl der Staat als auch die Bürgergesellschaft die schwächeren Interessen stützen sollte. Das bedeutet, dass man einerseits aus Sicht des Staates Organisationen finanziell unterstützen sollte, die schwer organisierbare Interessen in der Demokratie stark machen. Man kann natürlich, das ist, glaube ich, natürlich nicht unproblematisch, weil das natürlich bedeutet, dass der Staat oder das Parlament entscheiden muss, was sind schwer organisierbare Interessen und welche von denen sind gleichzeitig noch, sage ich mal, entweder organisieren sozial schwache oder Gemeinwohlinteressen, weil man möchte natürlich jetzt nicht, sage ich mal, die Lobby der Ausländerfeinde finanziell organisieren, selbst wenn die vielleicht schwer organisierbar sind. Die, Gott sei Dank, zumindest in Deutschland, noch. Das heißt, da muss eine demokratische Abstimmung darüber stattfinden, was solche Interessen sind. Aber ich glaube, das ist sehr wohl festzulegen. Und es ist besser, es nicht optimal festlegen zu können, als diesen ungleichen Kräfteverhältnissen tatenlos zuzusehen. Das bedeutet, in einigen Bereichen haben wir das längst. Zum Beispiel bekommen die Verbraucherzentralen auch für ihre politische Arbeit Geld. Das finde ich sehr richtig, weil Konsumentinnen und Konsumenten sind genau schwer organisierbar. Zweitens gibt es das auch im Bereich der Umwelt- und Entwicklungsorganisationen. Die bekommen ebenso Geld für ihre politische Arbeit. Nicht überall, aber in vielen Bundesländern und sind damit ein stärkeres Gegengewicht zu dem leichter organisierbaren Interesse der jeweiligen Industrien. Was im Bereich der Finanzindustrie haben wir das bisher nicht. Was wir deshalb gemacht haben, und das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig, wahrscheinlich der Grund, warum ihr mich hier auch mitgefragt habt, ist, dass wir als Abgeordnete in dem Ausschuss, wir haben mit Mehrheit, und zwar über die Fraktionsgrenzen hinweg, einen Aufruf gestartet, einen Aufruf für eine Finance Watch, haben wir das genannt, also eine Art finanzmarktkritische Gegenlobby, die versuchen soll, in Brüssel eine Stimme außerhalb des Parlaments zu bilden, die ähnlich kompetent ist wie die der Finanzindustrie. Diese Organisation Finance Watch ist jetzt nach einem Jahr der Gründungsphase, nach dem Aufruf, da haben etwa 30 Kollegen aus unserem Ausschuss jetzt unterschrieben, dass sie das richtig finden, unter anderem die Koordinatoren auch der Konservativen und der Sozialisten, der Grünen und der Linken. Liberalen wollten da nicht mitmachen. Ist es so, dieser Aufruf ist gestartet, es haben mehrere hundert Abgeordnete aus nationalen und regionalen Parlamenten unterschrieben und jetzt wird das im Juni gegründet mit Unterstützung des Europäischen Konsumentenschutzverbandes, von Transparency International, vom Europäischen Gewerkschaftsbund, von der Vereinigung der Kleinaktionäre in Europa. Es sind insgesamt 50 Mitgliedsorganisationen, die das Ganze mit gründen werden und ab Spätsommer wird es dann eine Gegenlobby in Brüssel geben, die zumindest eine Stimme ist, die auch diese Fachleute zusammenbringt, die aber gleichzeitig unabhängig sind von der Finanzindustrie und versucht, diesen Gesetzgebungsprozess zu begleiten. Jetzt wäre es natürlich zu kurz gesprungen, so zu tun, als wenn die Zivilgesellschaft das alles alleine lösen könnte. Ich glaube, letztlich ist auch entscheidend, wie sehr es uns gelingt, Parlamente unabhängiger zu machen von den Einflüsterungen von außen. Das bezieht sich auf mehreres. Das erste ist, die Zahl der Mitarbeiter im Parlament ist deutlich zu niedrig. Unser Problem ist, wir sind rein zahlenmäßig nicht in der Lage, wirklich die Gesetzesvorschläge der Kommission wirklich substanziell umzuschreiben. Das Gleiche gilt in Berlin. In Berlin hat ein Abgeordneter normalerweise nicht die juristischen Ressourcen, um einen eigenen Gesetzesentwurf zu schreiben. Obwohl theoretisch in Berlin jeder Abgeordnete das Recht dazu hätte, während wir in Brüssel das nicht haben. Wir können nur Vorschläge der Kommission ändern, wir können aber nicht etwas ganz Neues einbringen. Im Bundestag können sie das, aber in beiden Parlamenten ist gemein, dass sie es eigentlich kapazitätsmäßig nicht können. Und das liegt daran, dass man dafür ausreichend an juristischem Personal braucht. Die sind aber völlig eingespannt in der Tagesarbeit des Parlaments. Und das heißt, ich kann einfach nicht sagen, einen Mitarbeiter stelle ich jetzt für 2 Jahre ab, um einen Gesetzesprozess selber zu initiieren. Oder eben meine Kollegen im Bundestag können das auch nicht. Das ist ganz anders im amerikanischen Parlament. amerikanischen Parlament kommen, wenn ihr mal immer hört, das ganz oft, dann heißt es der Levin Bill oder der so und so Bill. Und oft ist das so, dass die Gesetze im amerikanischen Parlament immer von einem Demokraten und einem Republikaner zusammen eingebracht werden. Und die haben die auch tatsächlich mit ihren Mitarbeitern selber geschrieben. Und das ist eine ganz andere Parlamentskultur. Eine Parlamentskultur, in der man nicht den Einflüsterungen der Lobbys und den Vorschlägen der Ministerien in gleicher Weise abhängig ist, sondern wo eben das Parlament selbst und Mitglieder des Parlaments selbst Gesetze real schreiben können. Wir haben das gleiche Problem im Bereich der Haushaltskontrolle, was ja eigentlich das Königsrecht des Parlaments ist, dass beide Parlamente, sowohl das Europäische als auch der Bundestag, rechnen immer mit den Zahlen der Kommission bzw. des Finanzministeriums. Während das amerikanische Parlament in der Lage ist, eigene Zahlen zu produzieren über ihre Budget Office. Und dort wird immer doppelt gerechnet. Da rechnet das Parlament und die Ministerien und die streiten sich dann, wer richtig gerechnet hat. Das ist ein ganz anderes Maß an Finanzkontrolle, als das bei uns möglich ist. Jetzt habe ich die Amerikaner ein paar Mal sehr gelobt. Das heißt aber natürlich nicht, dass die amerikanische Industrie weniger mächtig wäre und die amerikanischen Lobbys weniger mächtig wären. Das liegt allerdings vor allem an etwas anderem, nämlich der völlig absurden Finanzierung von Wahlkampf und Parteien, sowohl für die einzelnen Abgeordneten als auch für die Präsidentschaftswahlen, wo man massiv abhängig ist, nicht von öffentlichem Geld, sondern von privatem Geld. Und das ist die Quelle der Kompromittierung der US-Demokratie, während das Parlament selbst deutlich besser ausgestattet ist. Was wir im Europaparlament zudem brauchen, ist ein wissenschaftlicher Dienst. Der Bundestag hat einen wissenschaftlichen Dienst. Es hat einen großen Vorteil. Wenn ein Abgeordneter in Berlin eine Frage hat und etwas nicht weiß, dann kann er das inkognito, also das heißt, ohne dass es öffentlich wird, an den wissenschaftlichen Dienst schicken und bekommt in relativ kurzer Zeit eine wissenschaftliche Antwort. Und ob diese Antwort veröffentlicht wird oder nicht, ist alleine die Entscheidung des Abgeordneten. Das ist eine absolut entscheidende Geschichte. Aus zwei Gründen. Erstens, wenn man das nicht hat, sondern und öffentlich machen muss, wenn man eine Frage stellt, muss man erstmal zugeben, dass man was nicht weiß. Politiker schwierig. Politiker wollen immer so tun, als wissen sie alles und haben auf alles eine Antwort. Zweitens, wenn einem die Antwort nicht passt, die man bekommt, und sie wird dann öffentlich, hat man sich selber ins Knie geschossen. Das heißt, man wird eine solche Frage nur stellen, wenn man weiß, dass man auch die richtige Antwort bekommt. Die Fragen, wo man wirklich unsicher ist und vielleicht auch Antworten bekommt, die einem selbst nicht ins politische Konzept passen, die wird man dann nicht stellen. Das heißt, der Bundestag hat in dem Punkt eine wirklich vorbildliche Regelung. Im Europäischen Parlament ist es anders. Wir können Studien in Auftrag geben, aber immer nur, wenn wir uns mit den anderen Fraktionen einigen. Folglich überlegt natürlich jede Fraktion sehr genau, welche Studienthemen sie vorschlägt, und zwar immer nur dann, wenn einen das auch in der eigenen politischen Agenda weiterbringt. Und dieses Problem des Zeigens von Schwäche existiert dann natürlich bei allen. Das heißt, ich glaube, was wir brauchen, ist eigentlich ein Dreischritt. Wir müssen Lobbyismus transparent machen und die illegitimen Formen von Lobbyismus durch verbindliche Regeln beschränken. Zweitens muss man die Kräfteverhältnisse zwischen starken und schwachen und schwer organisierbaren und leicht organisierbaren Interessen korrigieren. Und drittens muss man das Parlament stark machen gegen die Einflüsterungen von Interessensgruppen, egal aus welcher Richtung. Ja, das wäre ein paar Geschichten aus Svens Parlamentsarbeit nach 2 Jahren, und ich bin jetzt gespannt auf die Diskussion und vielen Dank fürs lange Zuhören.